SRF 4 News Zeitblende.
Jack the Ripper. 1888 schlitzte er Prostituierten die Kehle auf, zerstümmelte oder zerstückelte sie und versetzte London in Angst und Schrecken. Warum hat Jack the Ripper London vor 125 Jahren derart verunsichert? Wieso fasziniert der Fall bis heute? Und warum werden Verbrechen in der Geschichtsforschung immer wichtiger? Darüber spreche ich mit Gerd Schwerhoff, der Historiker der Technischen Universität Dresden, forscht seit Jahren zur Kriminalitätsgeschichte. Mein Name Christoph Kellenberger. Jack the Ripper war 1888 das Thema in den Londoner Zeitungen. Wegen dieser Geschichte wurden erstmals über 1 Million Exemplare derselben Zeitung verkauft. Gerd Schwerhoff, warum hat gerade dieser Fall die Menschen so interessiert?
Nun, auf der einen Seite war es einer der ersten identifizierten Serienmörder in der Geschichte überhaupt. Also Verbrechensserie, die kurz hintereinander 5 Frauen zum Opfer fielen nach einem erkennbaren Muster. Und auf der anderen Seite ist Jack the Ripper damals ja auch bis heute nicht wirklich identifiziert worden. Und das lässt natürlich Raum für alle möglichen Spekulationen, für alle möglichen Geschichten. Und gerade dieses Faktum lädt sozusagen ein, die Geschichte mit immer wieder neuer Faszination anzureichern. Und das war eben auch schon damals der Fall.
Bevor wir uns genauer anschauen, was die Faszination von Jack the Ripper ausmachte, lassen Sie uns kurz skizzieren, was man über den Fall weiß. Vieles ist ja unklar. Was weiß man mit Sicherheit?
Mit Sicherheit bekannt ist eigentlich nur, dass 5 Frauen aus der Unterschicht, aus dem Milieu der Gelegenheitsprostituierten, zwischen Ende August und Anfang November 1888 einem Mord zum Opfer fielen und aufgrund der meistens ähnlichen Tatumstände, der Verstümmelungen, nimmt man halt an, dass diese 5 Frauen dem gleichen Täter zum Opfer gefallen sind, wobei die Liste der Mordopfer auch schon damals offen war, ob noch mehr Frauen dem zum Opfer gefallen sind oder ob nicht eine von diesen 5 Frauen einen anderen Mörder gehabt hat, das weiß man eigentlich nicht. Man weiß eigentlich sonst sehr wenig. Man hat ein Phantombild, man hat eine Personenbeschreibung, aber alles andere, was sich daran knüpft, ist hochspekulativ.
Interessant ist ja, wer alles verdächtigt wurde. Ein jüdischer Coiffeur zum Beispiel, ein psychisch kranker Russe, ein schwuler Anwalt, ein Quacksalber. Immer wieder wurde auch gesagt, es war ein Jude oder ein Ausländer. Das liest sich wie eine Ansammlung von Vorurteilen.
Das kann man sagen. Und das ist eben ein roter Faden dieses konkreten Falls. Es lagerten sich halt die verschiedensten Gerüchte und Spekulationen an diesen Fall an. Man kann vielleicht sagen, am Anfang blieb man sozusagen im Milieu des East Ends, dieses Unterschichtsviertels von Whitechapel, wo die Morde begangen worden sind. Und eben dieser Friseur, die Verdächtigung gegen zugewanderte Iren oder gegen Juden, die also sehr stark auf antisemitische Vorurteile hindeuten, fokussierten alle auf dieses Viertel, während dann später eben auch die Oberschicht oder die bürgerliche Schicht in Verdacht geriet, sozusagen das West End, wenn man es mal holzschnittartig gegenüberstellt, bis hin dann in die Kreise des viktorianischen Hofes. Also es wurde ja eben auch ein Prinz verdächtigt. Und sozusagen diese Spannweite macht ja schon klar, wie facettenreich dieser Fall gewesen ist.
Aber gefasst wurde Jack the Ripper nie.
Gefasst wurde Jack the Ripper nie. Es gab kurzfristige Verhaftungen, aber es gab keinen stärkeren Verdacht, der in ein Gerichtsverfahren oder gar in eine Verurteilung gemündet hätte.
Und warum ist das alles so vage geblieben? Hat das auch mit den Möglichkeiten der Polizei von damals zu tun?
Sicherlich hat es auch mit den beschränkten Möglichkeiten zu tun, wobei wir natürlich gut spekulieren können, ob die Polizei heute diesen Mörder gefasst hätte. Sicher ist es auch nicht. Die Polizei damals hatte für ihre Zeit zum Teil eben schon durchaus fortschrittliche, moderne Analyse- und Fahndungsmethoden. Phantombild hatte ich erwähnt, Personenbeschreibung. Auf der anderen Seite gab es eben noch kein modernes Profiling. Und man hat eben auch eine Reihe von Fahndungspannen namhaft gemacht. Damals zum Teil eben auch durchaus vorsätzliche Verwischung von Spuren. Es gab ein antijüdisches Graffiti, was direkt von einem Polizeiinspektor entfernt wurde etwa.
Und dieses Graffiti, das wurde entfernt, weil man Unruhen befürchtete?
Man hatte Angst, dass die antisemitischen Unruhen zur Ausschreitung sich verdichten würde. Es war ja durchaus so, dass antisemitische oder antijüdische Verdachtsmomente am Anfang auch selbst von der Polizei gestreut wurden, wohl, also dass man einzelne Verdächtige in diesem Milieu suchte. Aber das Ganze wuchs sich dann eben sehr schnell aus, wurde angereichert mit Ritualmordmotiven. Also man hat ja immer wieder und auch bis in die Moderne hinein jüdischen Bürgern unterstellt, aus rituellen Motiven Christen zu töten und zu verstümmeln. Und diese Motive tauchten auch damals sehr schnell auf. Und die Polizei versuchte dann wohl, die von ihnen geweckten Gefühle dann auch wieder zu bändigen.
Die Zeitungen haben den Fall eng verfolgt, ausführlich berichtet. Was für eine Rolle spielten die Medien in diesem Fall genau?
Die Medien spielten eine ganz überragende Rolle. Sie waren eben auch ganz wesentlich beteiligt an der Spekulation über die Identität. Das war durchaus ein Zusammenspiel von Polizei und Medien. Also die Polizei bediente sich der Medien durchaus für ihre Fahndung. Auf der anderen Seite wurden natürlich dann durch die Medien wiederum, wenn man so will, neue Fakten geschaffen, wie wir es ja heute durchaus auch noch kennen. Aber London war damals eben ein Zentrum und war schon lange ein Zentrum der Presseberichterstattung. Das heißt, die Menschen lebten mit der Tagespresse und fieberten mit, also eine ganz enorme Rolle der Öffentlichkeit.
Der Name Jack the Ripper, der kam ja auch von einem Brief, dem sogenannten Dear Boss Letter, der an eine Zeitung geschickt wurde und worin jemand behauptet, er sei der Täter und eben mit Jack the Ripper unterschreibt. Ist es bezeichnend, dass der Brief zuerst an eine Zeitung und dann an die Polizei ging?
Nein, das sicherlich nicht. Man geht ja wohl davon aus, dass der Brief, wie auch die meisten anderen Schriftstücke, nicht vom Täter, sondern von Trittbrettfahrern, würde man modern sagen, geschrieben worden ist. Aber die Zeitungen waren natürlich für sozusagen die Interaktion der Menschen mit der Öffentlichkeit und auch mit den offiziellen Fahndern sozusagen die erste Adresse. Der Name übrigens Jack the Ripper, das ist ja, glaube ich, auch ein Teil dann der Faszination dieses Falles, der ihn auch über andere Fälle hinaushebt. Man hat mit diesem Namen eben einen Identitätskern, woran sich ganz verschiedene Vorstellungen, wie dieser Mensch denn ausgesehen haben mag, einlagern können. Und ich glaube, das macht eben auch eine Facette der Faszination dieses Falles aus und hat ihn damals eben schon ausgemacht.
Die Zeitungen, die berichteten also groß über den Fall und damit auch über die Gegend. Sie haben es angesprochen, ein Armenviertel in London, in denen die Morde passierten. Wie muss man sich das Leben im East End von London 1888 vorstellen?
Nun, ziemlich deprimierend auf engstem Raum. Und wir haben eben hier auch dieses sexuell anrüchige Milieu, in dem diese Gelegenheitsprostituierten lebten, die offensichtlich, das ging schon sehr schnell durch die Presse, allein sozusagen, um sich einen Schlafplatz zu kaufen, ihren Körper verkaufen mussten. Und dieses Motiv der sexuellen Unzucht, der sexuellen Gefährdung spielt eben auch in diesem Fall eine sehr, sehr große Rolle. Auch diese Frauen als Opfer spielen hier eine sehr große Rolle. Das ist sozusagen die zweite Säule dieses Falles. Nicht nur der Täter, Jack the Ripper, diese imaginäre Figur, macht die Faszination aus. Auch die Opfer, die sozusagen zunächst also eben in ihrer sexuellen Abweichung auch kritisch negativ gezeichnet wurden, dann aber sehr schnell auch sich ein Mitleidseffekt entwickelte und sozusagen die soziale Empfindlichkeit der bürgerlichen Öffentlichkeit geweckt wurde und in der Folge eben auch zu einigen Reformgesetzen und Reformprogrammen führte. Man kann sagen, dass der Wandel des Verdachts von dieser Gegend der einfachen Leute, der Zuwanderer, der sozialen prekären Lage hin zum bürgerlichen Westend auch damit zu tun hat, dass man eben dann immer stärker sozusagen die einfachen Leute und die einfachen Frauen als Opfer dann wahrgenommen hat. Und der Täter wurde dann demzufolge stärker eben konstruiert als eben ein bürgerlicher, vielleicht reicher, privilegierter Mensch, der in der East-Side seine dunkle Seite auslebt.
Das heißt, das war so ein quasi reales Pendant zu Robert Louis Stevensons Jekyll und Hyde, also das Theaterstück, das zur Zeit der Rippermorde im Londoner West End aufgeführt wurde.
Genau, dieses Stück war ja gerade 2 Jahre alt zum Zeitpunkt der Morde. Und es bildete sozusagen die Blaupause, das Modell, nachdem die Öffentlichkeit dann eben diesen möglichen Täter formte. Und tatsächlich wissen wir ja, dass in der East End eben auch die bürgerliche Jugend sich sozusagen salopp gesprochen die Hörner abstieß, Bordelle besuchte. Von daher war diese Verdachtsschöpfung nicht völlig ohne reale Grundlage.
Nahm man das auch als bedrohend wahr, wenn man sich vorstellt, dass die viktorianische Gesellschaft ja doch von einer großen Doppelmoral geprägt war?
Das wird man so sagen können. Also im Medium dieses Kriminalfalls, will nicht sagen, therapierte sich die viktorianische Gesellschaft selber, aber sie thematisierte sich selber, sie thematisierte eben auch ihre Brüche und ihre Probleme. Wir befinden uns ja hier in einer Gründungsphase europaweit, eben auch der Debatte über Sexualität, über das Unterbewusste. Sigmund Freud hatte noch nicht die Bühne betreten, aber seine Vorgänger, Kraft-Ebings Sexualtheorien wurden diskutiert und man hatte eben schon auch von medizinischer Seite ein Bild von sexuellen Abweichungen und das fand man jetzt hier im Medium dieses Kriminalfalls gleichsam wieder.
Sie hören die Zeitblende zu 150 Jahren Jack the Ripper. Zu Gast ist der Kriminalitätshistoriker Gerd Schwierhoff. Machen wir einen Zeitsprung ins heutige London. Dort ist das Interesse an Jack the Ripper immer noch groß. Das zeigt die Reportage von Afra Galati. Sie hat sich einer Jack the Ripper Stadtführung angeschlossen.
Vor einer U-Bahn-Station im Quartier Whitechapel im berühmt-berüchtigten Londoner East End steht Tourguide John Bennett. In der Hand hält er ein Schild, Jack the Ripper Tours steht drauf. Hinter ihm eine befahrene Straße, links und rechts Bürogebäude, Quartierläden. Whitechapel ist einen Steinwurf weg von den modernen Hochhäusern des Londoner Finanzdistrikts. Er habe, wie jedes englische Kind, eine spezielle Beziehung zu dem Mörder, der 1888 diese Gegend in Angst und Schrecken versetzt hat, sagt John.
When we're talking about the mid-70s, to a lot of people, Jack the Ripper was like almost, you know, the bogeyman.
In den 1970ern war Jack the Ripper sowas wie der Bogeyman, der schwarze Mann. Mütter sagten ihren Kindern, wenn du dich nicht benimmst, kommt dich Jack the Ripper holen. Trotzdem war ich fasziniert, weil es eine so gruselige Geschichte war. John, hauptberuflich Lehrer, führt seit 5 Jahren Gruppen durch Whitechapel. Heute Abend haben sich um ihn gut 30 Leute versammelt, jung und alt, Touristen und Einheimische. Bitte folgen Sie mir, ruft er.
You'd like to follow me this way, please?
Die Leute laufen John über die befahrene Hauptstraße nach, unter einem Torbogen durch, in eine kleine Seitengasse hinein. Links und rechts der gepflasterten Straße stehen heruntergekommene Backsteinhäuser. Sie folgen ihm durch verwinkelte Gassen bis zu einem Pub. Warum wir hier stoppen? Wegen dem berühmtesten Gebäude in der Ripper-Story, erklärt John und zeigt auf das Ten Bells Pub.
The reason we actually stop here, though, is to show you what is probably the most famous building in the Ripper story. It's that pub on the corner.
John hält immer wieder an Schauplätzen der Morde an, erklärt, wer die Opfer waren, wie es hier früher aussah. Dann reicht er ein Schwarz-Weiß-Foto herum, das einen Tatort zeigt. Es sei ziemlich schrecklich, warnt er.
Pretty nasty, even in black and white.
Trotzdem schauen sich alle das Bild an, hören John gebannt zu. Zum Beispiel Nick aus Edinburgh. Die Mordserie sei einer der größten ungelösten Kriminalfälle. Deswegen seien noch heute so viele Menschen daran interessiert, sagt er.
It's still unsolved, isn't it? It's one of the great unsolved cases. It still intrigues people.
Das findet auch Julia aus Deutschland.
Ich glaube, gerade dadurch, dass er nie gefasst worden ist, ist es so ein Phänomen geblieben. Wenn da jetzt einfach der Name gesagt worden würde, der Serienkiller war, dann wäre das irgendwann zu den Akten gelegt worden. Aber ich glaube, dadurch ist es gerade interessant.
Für ihren Vater Andreas bleibt damit der Grusel bis heute erhalten.
Das ist immer noch so, als ob er hier noch rumspukt.
Die Ripper-Touren seien Unterhaltung, erklärt Tourguide John Bennett, auch wenn die Morde wirklich passiert und furchtbar gewesen seien.
It's entertainment in a funny sort of way, when it actually was pretty horrible and pretty real.
Rund 1 Million Menschen machten jedes Jahr Ripper-Führungen im East End, sagt John. Alleine heute sind Dutzende andere Gruppen auf den Spuren des Mörders in Whitechapel unterwegs. Die Tour sei schon immer beliebt gewesen.
It's always been popular. Ripper tours have been going on since the 60s.
Bezahlte Touren gibt es seit den 60ern. Doch schon zur Zeit von Ripper wurden Neugierige durch das Viertel geführt. Es ist etwas, das die Leute immer interessant finden, etwas, das nicht totzukriegen ist. Jack the Ripper sei zu einer Legende geworden, erzählt John am Schluss der Tour, zu einer fiktiven Figur wie Dracula oder Robin Hood.
He's become folklore, no more real than Dracula, Robin Hood.
Er kommt heute überall vor, in Filmen, Comics, Musicals. Der ewige schwarze Mann, mit dem wir Kinder erschrecken, wenn sie sich nicht benehmen, der Schatten, der im Dunkeln kauert, ist zum Mythos geworden. Er ist unsterblich.
The eternal bogeyman, the lurker in the shadows, we don't let him die.
Gerd Schwerhoff, Jack the Ripper ist unsterblich, ist ein Mythos. Sehen Sie das auch so?
Jedenfalls ist Jack the Ripper eine zeitlose Parabel. Einerseits ein Fall unter vielen, aber er verdichtet sozusagen idealtypisch viele Aspekte von Kriminalgeschichten, die wir seit Jahrhunderten eigentlich kennen und mit denen wir uns als Historiker eben auch beschäftigen. Sicherlich ist auch durch die moderne Mediengesellschaft dann schon schnell Jack the Ripper sozusagen aus London und aus England entwachsen und ist auch in anderen, zumindest europäischen Kontexten, sprichwörtlich geworden. Andere nationale Öffentlichkeiten hatten ihre anderen Serienmörder, ihre berühmten Verbrecher, in Deutschland etwa Hamann. Aber was eben Jack the Ripper ausmacht und weswegen der Mythos eben besonders wichtig ist, ist, dass sich kein realer Name mit ihm verbindet. Und insofern, glaube ich, ist da tatsächlich was dran an dieser Aussage.
Würden Sie als Historiker so eine Führung auch leiten?
Damit hätten wir Historiker natürlich große Bauchschmerzen, was die heutige Öffentlichkeit und die, ich weiß nicht, Ripologen oder die Experten in diesem Feld natürlich interessiert, sind die kleinen Details, die ungelösten Fragen, die Faszination eben des originalen Ortes. Diese Faszination kann ich durchaus nachvollziehen, aber die moderne Geschichtswissenschaft beschäftigt sich natürlich eher mit den sozialgeschichtlichen und kulturwissenschaftlichen Aspekten eines solchen Verbrechens. Und insofern glaube ich, dass das eine etwas zu trockene Angelegenheit würde, wenn ich diese Führung leiten würde. Das überlasse ich doch lieber den Maniacs, die sich mit dem Fall ganz besonders auseinandersetzen wollen.
Nebst den Ripperologen, die Sie beschrieben haben, gibt es ja auch unzählige andere, die sich intensiv mit dem Fall beschäftigen.
My mission is to bring about this justice in the only way I know how, which is to identify the person who did it.
Das war die Schriftstellerin Patricia Cromwell, die hat viel Geld und neue Methoden investiert, um den Täter ausfindig zu machen. Mit solchen Methoden, da können Sie als Historiker gar nichts anfangen.
Wir fahnden nicht nach Verbrechern in der Vergangenheit. Ich habe viele Kriminalprotokolle, viele Gerichtsverhandlungen gelesen und ich bin heilfroh, kann ich Ihnen sagen, dass ich kein Urteil fällen muss über einzelne Personen. Das ist wirklich ein völlig anderes Geschäft, ein ehrenwertes Geschäft. Inwieweit es wirklich sinnvoll ist, sozusagen die Gerechtigkeitssuche vor allen Dingen einem Fall angedeihen zu lassen, der vor 125 Jahren sich ereignet hat, das lasse ich mal dahingestellt. Aber das Geschäft des Historikers ist doch ganz klar ein anderes.
Sie haben gesagt, Sie sind vor allem an den sozialen Folgen dieser Verbrechen interessiert. Was heißt das genau?
Die sozialen Folgen, es ist vielleicht ein bisschen zu eng. Kriminalität, die Welt des Verbrechens, ist sozusagen eine Sonde, mit der man ganz unterschiedliche Dinge erforschen kann, auch wenn man sich gar nicht primär unbedingt für das Verbrechen interessiert, sondern vielleicht etwa für die moderne Öffentlichkeit, wie sie in der Großstadt London oder Berlin oder Paris um die Jahrhundertwende sozusagen nochmal ganz neu entsteht. Und da kann man ganz unterschiedliche Fragen stellen und unterschiedliche Interessen haben. Die Kriminalitätsgeschichte, kann man vielleicht ganz generell sagen, beschäftigt sich mit zwei großen Feldern. Einmal mit, wenn man so will, den realen Verbrechen und den sozialen Arenen, in denen sich diese Verbrechen ereignen. Was sagt diese Gewalt, was sagen die Formen von Gewalt eigentlich über die Gesellschaft aus? War diese Gewalt geächtet oder war sie in gewisser Weise, wie es lange Jahrhunderte der Fall war, als legitim angesehen und wurde gar nicht so stark sanktioniert, wie wir uns das vorstellen? Das zweite große Feld wäre dann eben, und da kämen wir wieder näher an Jack the Ripper, die öffentliche Wahrnehmung, der Diskurs über diese Verbrechen. Und eigentlich seit dem späten Mittelalter war die Entstehung von Öffentlichkeit ganz stark verknüpft eben mit der Diskussion spektakulärer oder auch normalerer Verbrechen und der Darstellung in den Medien.
Warum?
Die einfachste Antwort auf diese Frage ist der bekannte Spruch Crime sells. Spätestens nach Gutenberg konnte man als Verleger von Flugblättern, von Flugschriften über Kriminalität gutes Geld machen. Neben anderen Zeitfragen, Politik, Kriege, Katastrophen, war Kriminalität immer ein zuverlässiges Thema, um medial damit Kasse zu machen. Und es wurde zum Teil ja durchaus nicht ungerne gesehen, auch von den Obrigkeiten, weil man sich sozusagen Erbauung und Belehrung der Menschen von solchen Fallgeschichten versprach. Wobei die ganze fromme Rhetorik dieser Flugblätter oft doch nur mühsam kaschierte, dass man eben dieser Faszination des Verbrechens schon sehr früh eigentlich aufsaß. Die amerikanische Historikerin Wittenberg hat von der Geburt des Sensationalismus schon in der frühen Neuzeit gesprochen. Also das ist schon ein relativ altes Phänomen.
Verbrechen sind für die Historiker also interessant und doch ist die Beschäftigung mit Verbrechen relativ neu in der Geschichtswissenschaft. Warum wurde das so spät ein großes Thema?
Jedenfalls in der deutschsprachigen Geschichtswissenschaft, in der englischsprachigen, französischsprachigen schon etwas eher. Das hängt mit der allgemeinen Verspätung der deutschsprachigen Geschichtswissenschaft in der Sozialgeschichte, in der Wirtschaftsgeschichte zusammen. Sehr früh dominierte eigentlich ein normativer Ansatz. Man interessierte sich für die Gesetze. Die Juristen erzählten uns, wie es in der Vergangenheit mit den Verbrechen und den Strafen gewesen ist. Sie lasen die Gesetze und sagten dann, so war das. Und als dann die Sozialgeschichte stärkere Konjunktur hatte, hat man sich zunächst einmal mit anderen sozialen Formationen beschäftigt, die man eben nicht in erster Linie mit Verbrechen zusammenbrachte, also mit dem Proletariat, mit der Arbeiterbewegung, mit dem Bürgertum. Und erst allmählich rückten dann eben abweichende Formen des Verhaltens in den Mittelpunkt. Allerdings hat sich das in den letzten 20 Jahren auch in der deutschsprachigen Geschichtswissenschaft ganz entschieden gewandelt. Und heute ist es, kann man sagen, schon ein etabliertes, aber immer noch faszinierendes Thema für die Geschichtswissenschaft.
Das heißt unter dem Strich, was ein Verbrechen ist, das wandelt sich, das ist in der Geschichte immer wieder anders. Heißt das auch, man würde einen Fall wie Jack the Ripper heute ganz anders wahrnehmen?
Verbrechen wandeln sich in der Zeit, das ist richtig. Vieles, was früher ein Verbrechen war, ist ja heute auch keines mehr. Nehmen Sie etwa den Fall der Hexerei, das Sensationsverbrechen der frühen Neuzeit, was also um 1800 dann entkriminalisiert wurde. Das wird nicht mehr als ein Verbrechen, ja gar nicht mehr als ein Faktum angesehen. Was Jack the Ripper angeht, glaube ich allerdings, dass dieser Fall heute durchaus ähnlich wahrgenommen werden könnte. Wir haben ja viele Serienmorde seitdem erlebt. Und insofern könnte man sagen, die Öffentlichkeit ist da etwas abgestumpft. Aber trotzdem, dass er seine Faszination nicht verloren hat, zeigt, dass er tatsächlich so etwas, ja, wie die Blaupause, das Muster war. Und wenn es heute noch mal frisch so erlebt werden könnte, wie 1888, was kaum möglich ist, aber wenn, dann würden vielleicht viele Mechanismen ganz ähnlich ablaufen, wenn vielleicht auch die möglichen Sündenböcke, die gesucht werden, andere sein mögen dann heute. Aber die Mechanismen der Öffentlichkeit, das Zusammenspiel von Polizei, Öffentlichkeit, mündlicher Verdachtsschöpfung, das ist, glaube ich, sehr modern und das könnte sich heute sicherlich wiederholen.
Sie hörten die Zeitblende zu 125 Jahre Jack the Ripper. Zu Gast war der Historiker Gerd Schwerhoff. Mein Name Christoph Kellenberger. Diese und frühere Sendungen der Zeitblende können Sie auch online nachhören unter srf4news.ch. In 2 Wochen geht es in der Zeitblende dann um 100 Jahre Werkbund in der Schweiz. Hier auf SRF 4 News geht es gleich weiter mit den Nachrichten.